Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, guten Morgen, Herr Heinrich. Mirko Wormuth hier vom China Digital Leaders Fonds als Fondsmanager tätig. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen kurz unterhalten können.
Ja, und unser Thema heute natürlich China. Um für die Hörer vielleicht nochmal ganz kurz, dass es klar wird, woher die Aussagen kommen. Wie lange haben Sie in China gelebt?
Ich habe 23 Jahre in China gelebt, habe davor 30 Jahren studiert und bin jetzt seit 2 Jahren wieder zurück in Deutschland mit meiner chinesischen Frau und 3 Kindern.
Ja, das heißt, man kann wirklich sagen, Sie sind technisch und politisch ein Insider wahrscheinlich.
Das glaube ich, hat sich jetzt nicht vermeiden lassen nach all den Jahren, aber es ist natürlich schon so, dass ich auch heute noch jeden Tag zwischen 10 und 12 Stunden im Kopf, sage ich immer so schön, in China hocke und mich halt dort mit allen chinesischen Materialien natürlich Tag ein, Tag aus beschäftige und insofern halt mit einem halben Fuß dort drüben immer noch bin und natürlich auch entsprechende Kontakte dort pflege.
Starten wir unser Interview mit wahrscheinlich dem größten Gamechanger erstmal. Aus der strengen Null-Covid-Politik in China wurde jetzt ein, wie nennen wir es, Reise-, Party-, Wirtschaftsboom. Alles offen? Wirklich alles offen? Warum diese Kehrtwende?
Ja, da kratzen sich nicht nur die China-Experten am Kopfe, weil das für jeden überraschend kam. Ja, und warum das so gekommen ist, da gibt's ein paar Gründe, die natürlich da immer hochstoßen. Die Leute denken immer, das hat was mit dieser weißen Blattbewegung, einige nennen es Revolution, was es natürlich nicht war, zu tun. Ja, die Proteste dort Ende November, die waren vielleicht ein kleiner Trigger, das kann man wahrscheinlich schon sagen, aber letztlich ging es um die wirklich fundamental schlechte Lage der chinesischen Volkswirtschaft, die wir heute auch nochmal an den reinkommenden BIP-Zahlen nochmal klarer haben erkennen können. Und das war, glaube ich, letztendlich der Beweggrund auch für die Führung ganz da oben zu sagen, es reicht. Ja, und was man sich hat nicht vorstellen können, dass China halt so unvorbereitet in diese plötzliche 180-Grad-Wende hineingeschlittert ist und entsprechend halt jetzt recht chaotische Zustände in seinen Krankenhäusern dort vorfinden muss.
Ja, war denn diese extreme Kehrtwende so schnell wirklich notwendig? Wie schlimm sind denn die BIP-Zahlen ausgefallen?
Ja gut, also letztendlich muss man sagen, sind natürlich jetzt nicht rosig gewesen, aber sie haben zumindest die Erwartungen der Analysten doch bei Weitem übertroffen. Also wir haben jetzt für das letzte Quartal doch 2,9% Wachstum gehabt. Das haben die meisten Investmentbanken eher bei 1,6-1,8% verortet. Insofern ist das ein klarer Beat. Ja, auf der anderen Seite muss man jetzt mit 2022 mal klar verbuchen, China hat, wie schon seit langem nicht mehr, ein selbstgestecktes Ziel von 5,5% Wirtschaftswachstum nicht erreichen können und landete aber trotzdem bei noch okay 3%. Ja, und insofern, das sind keine tollen Zahlen, aber letztlich muss man sagen, in Anbetracht der Umstände, gerade der chaotische Dezember und die chaotischen April- und Mai-Monate in Shanghai, ist das noch ein okay Ergebnis.
Das müssen wir Europäer ja erstmal nachmachen. Also Ziel 5,5, letztes Jahr 2021 war es 8,4 und diese 5,5 ist ja eine Zahl von 2022 und 3% erreicht. Und das reicht aus, um wirklich Menschenleben aufs Risiko zu setzen. Die hätten ja auch, sagen wir mal, erstmal eine ordentliche Impfkampagne machen können. Ich stelle mir es immer so vor, wenn der Staat sagt, wir impfen jetzt alle, dann werden alle geimpft.
Ja, da sind wir halt bei dem Thema von vorhin, ja. Also das hat halt wirklich sehr viele verwundert, wie plötzlich dieser Umschwung kam und halt auch wie unvorbereitet China war. Ja, und das ist hat nichts zu tun mit der Krankenhaussituation, der Zahl der Betten in den ICU-Räumen. Es hat auch zu tun mit den bereitstehenden Medikamenten, das jetzt Fiebermedikamente, antivirale Medikamente. Man hat gesehen, dass zum Beispiel Ibuprofen und Paracetamol Produktionskapazitäten sogar runtergefahren sind in den letzten Monaten 2022. Also man kann ganz klar sagen, es gab keine Vorbereitung. Es war eine ganz plötzliche Entscheidung, das jetzt rumzureißen. Es wird Menschenleben kosten. Letzte Woche kamen die ersten Zahlen in China raus, dass 60.000 Menschen bereits an Covid oder durch Covid mit zugrunde liegenden Krankheiten gestorben sind. Wir halten die Zahl für viel zu gering. In Anbetracht wurden angeblich bereits 900 Millionen Infektionen über die letzten 6-8 Wochen. Insofern müssen wir mal abwarten. Wir haben ja heute gesehen, China schrinkt. Ja, also China wird kleiner. Das dürfte wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen was damit zu tun haben, was es dort an Todesfällen gibt oder auch noch zu erwarten ist. Die große Reisewelle geht ja erst los jetzt zu chinesischem Neujahr. Das heißt, der Virus wird auch jetzt in das Hinterland getragen, das ja nochmal wesentlich schlechter medizinisch aufgestellt ist als die großen modernen Städte an der Ostküste. Insofern, da müssen wir mal warten, was das eigentlich für China bedeutet. Aber der Preis, den sie jetzt dafür zahlen, ist hoch. Das ist keine Frage.
Und dafür gibt es Wachstum. jetzt hat er ja die Null-Covid-Politik, bei uns die Lieferketten durcheinander gebracht. Kann das denn jetzt wieder passieren, wenn so viele Arbeiter in China an Covid erkranken, dass die Lieferketten wieder zusammenbrechen?
Ich glaube, ja, die Antwort ist ja, aber ich glaube, das haben wir schon hinter uns, ja. Also auch aus meinen privaten, das ist vielleicht eher anekdotisch, aber auch meine Frau arbeitet da in dem Exportbereich und es war schon so, dass in den letzten Wochen alles unterbesetzt war. Das ging von den Banken los, am Bankenschalter, hin zu den Apotheken, wo die Apotheker alle krank sind, bis hin zu den Fabriken, die nicht arbeiten konnten, weil die Angestellten, die Arbeiter schlichtweg alle zu Hause Covid erkrankt, da niederlagen. Und deswegen, glaube ich, sehen wir auch jetzt die schlechten Zahlen für das vierte Quartal. Aber der größte Teil, glaube ich, liegt hinter uns mit über 9 Millionen Infektionen. Das Tal ist durchschritten. Wir müssen halt nochmal abwarten, was das fürs Hinterland bedeutet. Da liegen aber nicht die großen Fabriken. Da sind nicht die Exportzentren angesiedelt. Die sind im Osten angesiedelt. Und insofern, glaube ich, haben wir den größten Teil, was Logistikengpässe angeht, überstanden.
Gehen wir auf diese Märkte ein. Das gab ja auch einen extrem steilen Start am Markt in das Jahr hinein. Auch hier gibt es eine Rallye. Wie groß ist diese Rallye und wie kann man sie nennen? Ist es eine Art Reopening-Rallye?
Ja, also die meisten nennen es das, aber wenn man mal genau hinschaut, Herr Heinrich, ja, dann werden wir feststellen, dass das Tief wirklich Ende Oktober erreicht war. Und was ging Ende Oktober zu Ende? Ja, richtig, der 20. Parteikongress mit der neuen Führungsregierung Xi Jinping. Das heißt, wenn man jetzt mal die letzte Rallye verortet, ja, dann müssen wir einfach auf Ende Oktober zurückgehen. Und dann haben wir natürlich ganz, ganz fantastische Zahlen. Ja, der Hang Seng Index hat über 60% zugelegt. Der Golden Dragon, der Nasdaq Golden Dragon, der ja die chinesischen ADRs in Amerika gelistet abbildet, hat über 80% zugelegt. Ja? Wenn man das jetzt mal auf den Jahresbeginn nur abstellt, nicht auf Ende Oktober, aber selbst auf den Jahresbeginn abgestellt, hat der Golden Dragon über 20% zugelegt. Das heißt, der Hang Seng Index zum Beispiel auch hat den besten Jahresstart seit langem hingelegt und führt im Augenblick die Tables weltweit der Indizes an mit dem besten Jahresstart. Und sogar der CSI 300, der jetzt nur den E-Share-Markt abbildet, hat stolze 16% zugelegt. Man muss auch ganz klar sagen, also im Augenblick, die Rallye findet statt für die Offshore-Werte, sprich Hongkong gelistet, US-gelistete ADRs, weil die natürlich am meisten runtergezogen worden sind in 2021/22, sprich, da ist der größte Raum nach oben vorhanden und dementsprechend sehen wir da halt jetzt eine massive Rallye um die Werte. Alibaba, Tencent, Baidu. Alibaba hat sich um 83% verbessert, ist aber immer noch erst bei einem Drittel seines Höchstwerts. Tencent hat sich fast verdoppelt, ist aber immer noch erst bei weniger als 50% von seinem historischen Hoch. Insofern sagen wir mal, die Rallye hat stattgefunden, aber ist noch lange nicht vorbei.
Also kann man noch einsteigen?
Auf jeden Fall ist es ein hervorragender Zeitpunkt einzusteigen. Wir werden weiter Volatilität sehen. Wir haben es gerade angesprochen, Covid ist nicht vorbei in China. Das wird weiter noch brenzlige Situationen dort, gerade im Hinterland, erzeugen. Wir haben dann im März den Nationalen Volkskongress. Da muss ja nochmal dann in Zement gegossen werden, was auf dem Parteikongress beschlossen wurde, sprich neue Vergabe von Ministerämtern. Der neue Ministerpräsident muss antreten. Und ich glaube, die wirkliche Rallye geht dann erst los nach dem ersten Quartal.
Also kein Risiko, dass das quasi eine Art Honigtopf ist, wo die Anleger reintappen?
Ich würde sagen, nein. Auch schon mal zum Beispiel im Augenblick, wenn man sich den chinesischen Aktienmarkt anschaut, ja, inklusive Hongkong, sind im Augenblick vom Market Cap betrachtet nur 4% in ausländischer Hand. Das heißt, die ausländischen Investoren haben sich 2021/22 massiv zurückgezogen. Die Rallye, die jetzt gerade stattgefunden hat, Herr Heinrich, ist eigentlich eine Rallye der Hedgefonds, das sogenannte Fast Money, das reingehen musste in den Markt, um ihre Shorts zu covern. Ja, das war also brutales Nachkaufen, um abzusichern, dass man am Ende nicht den sogenannten Bag in der Hand hält. Und die Long-Only-Fundmanager sind noch gar nicht in den Markt gekommen. Sie kommen jetzt allmählich rein. Man sieht das sehr schön an den Kapitalströmen, der Net-Inflow über den Hong Kong Stock Connect Northbound, sprich die ausländischen Investoren, die in China im A-Share-Markt investieren, haben dieses Jahr alleine schon 9 Milliarden Dollar in China investiert. Das ganze Jahr 2022 wurden 13 Milliarden investiert. Sprich, wir haben in 2 Wochen fast so viel gemacht wie im ganzen Jahr 2022. Und wenn man jetzt wieder auf den Beginn der Rallye abstellt, nämlich Ende Oktober, seitdem sind über 20 Milliarden Dollar schon nach China geflossen. Sprich, Da deutet sich eine klare Trendwende an.
Okay, das klingt wirklich nach einem klaren Trend. Wie lange kann so eine Rallye gehen, bis die alten Höchststände wieder erreicht sind? Man weiß es letztendlich nicht. Oder hat es vielleicht wieder mit irgendwelchen chinesischen Terminen zu tun? Sie hatten ja vorhin vom Parteitag gesprochen und jetzt gibt es den Volkskongress im Frühjahr. Was ist eigentlich der Unterschied?
Und der Volkskongress ist im Grunde genommen das Parlament, das einmal im Jahr tagt. Wir sprechen also hier von den Regierungsämtern, die dort vergeben werden. Der Parteikongress ist eine reine Parteigeschichte, so wie die SPD ihren Parteitag hat oder die CDU. Das hat ja mit einer Bundestagssitzung auch weniger zu tun. Und so muss man es in China auch sehen. Auf dem NVK, da wird dann beschlossen, dass die Wirtschaftsziele für das Jahr, natürlich auch wieder ein neues Bruttoinlandsproduktswachstumsziel wird rausgegeben werden. Wahrscheinlich liegt es bei 5% ungefähr. Und natürlich der neue Premierminister muss antreten, Li Keqiang wird abtreten und auch eine ganze Reihe von Ministern werden neu ernannt werden. Und insofern ist das quasi ein Umsetzungstatbestand. Und dann ab März, glaube ich, werden wir wirklich das Team am Start sehen. Die neue Regierung wird an den Start treten. Und die Zeichen deuten ganz klar auf Wachstum. Warum sage ich das? Wir haben wirklich drei massive Pivots jetzt gesehen. Und die sind fast schon in ihrem Ausmaß erschreckend. A, der Covid-Pivot. Dann haben wir zweitens wirklich eine 100-Grad-Wende gesehen, was die Immobilienpolitik angeht. Ja, die drei sogenannten roten Linien sind fast abgeschafft worden. Ja, alle Ziele, die sich Xi Jinping in dem Bereich eigentlich gesetzt hat, musste er selber über Bord werfen. Wie wir wissen, Real Estate macht in China 25% aus vom GDP. Und das brauchen sie jetzt in diesem Jahr. Und der dritte Punkt ist wirklich die Tech-Regulierung. Das hat uns ja wirklich Kopfschmerzen gemacht in 21, 22 nicht mehr so viel, aber auch immer noch Implementierung. Und da sehen wir ein klares Ende kommen. Alibaba im Headquarter, Besuch vom Parteisekretär, die Ahn Group gleichermaßen hohen Besuch von der Provinzregierung. Ein Abkommen wurde unterzeichnet zwischen Alibaba und der Stadt Hangzhou für die Smart City. Jack Ma ist zurückgetreten von allen seinen Rollen innerhalb von der Ahn Group. Da wird sich vielleicht ein IPO andeuten. Gestern kam die gute Nachricht rein, dass Didi endlich wieder an den Markt gehen kann. Alle Apps sind wieder freigestellt und das sollte natürlich auch darauf hin, dass ein IPO in Hongkong vielleicht stattfinden kann. Insofern, die Neuigkeiten überschlagen sich geradezu, auch den die ganze Zeit wirklich in den Boden getretenen Tech-Sektor wieder an den Markt ranzulassen.
Herr Wumuth, top. Ich danke Ihnen, danke für Ihre Energie und für die Insights versus China. Danke.
Danke, Herr Heinrich.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.